Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um ein wesentliches Element des Getreidekorns und damit auch des Brotbackens, nämlich um die Stärke. Mein Ansprechpartner dahingehend ist Professor Dr. Daniel Wefers. Er arbeitet am Institut für Chemie, Bereich Lebensmittelchemie der Universität Halle-Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Dem einen oder anderen wird er bekannt sein von Instagram, wo er sich immer mal wieder zu ernährungskritischen Themen äußert, insbesondere wenn es darum geht, wie die Medien über Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelfragen und Ernährungsfragen debattieren. Vielleicht kommen wir auch dazu. Auf jeden Fall werden wir uns sehr intensiv über die Stärke unterhalten. Und damit kann es losgehen. Herzlich willkommen, Daniel Wefers.
Hallo.
Wir unterhalten uns heute über Stärke. Das ist im Grunde dein Beruf, sich mit Stärke zu beschäftigen. Aber das heißt dann nicht Stärke, sondern ich glaube einfach Kohlenhydrate oder Polysaccharide. Ist das richtig?
Ja, genau. Also ich oder wir in unserer Gruppe beschäftigen uns eigentlich mit vielem rund um das Kernthema Kohlenhydrate und vor allem eben die Kohlenhydrate, die ein bisschen komplexer sind, also wo man dann wirklich etwas mehr hat als nur zwei Bauklötze, die Kohlenhydrate zusammensetzen und die vielleicht auch nicht so alltäglich sind, die einem Alltag vielleicht gar nicht unbedingt immer begegnen.
Da gibt es ja viele Namen, die dem gemeinen Brotbäcker wahrscheinlich erstmal nichts sagen werden oder vielleicht sogar abschreckend wirken, was die Polysaccharide angeht. Werden wir nachher sicherlich noch auf einige zu sprechen kommen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Du bist ja in Halle an der Universität, Professor, und beschäftigst dich mit Stärke. Sieht das so aus, dass du jeden Tag irgendwie im Labor bist oder ist es anders?
Ja, ist schon ein bisschen anders. Also ich bin hier in Halle Professor für Lebensmittelchemie und tatsächlich nicht mehr wirklich im Labor tätig. Das machen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Arbeitsgruppe. Also ich habe da dann eben promovierte und promovierende Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, und die führen dann eben verschiedene Versuche durch. Einerseits haben wir jetzt eben auch ein bisschen Projekte zur Stärke oder besser gesagt Stärkemodifikation und Fermentation und Analyse und andererseits auch zu anderen Polysacchariden. Was uns da besonders interessiert, also Polysaccharide, Mehrfachzucker, als ein bisschen gängigeres Wort, was uns da besonders interessiert, ist zum einen, wie sind die so molekular aufgebaut? Also wenn ich mir so ein Mehrfachzucker, ein Polysaccharid vorstelle, kann ich mir das ja vorstellen wie eine im Prinzip Perlenkette, die aus verschiedenen einzelnen Zuckerbausteinen, also wenn ich mir einen Zuckerbaustein, eine Glucose als eine Perle vorstelle, sind die eben aneinander gereiht. Und es kann aber nicht nur so auf eine Art und Weise passieren, sondern auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Also einerseits, dass man die Zuckerbausteine unterschiedlich zusammenbaut und dass man die auch verzweigt, also dass sich diese Kette, dass es nicht nur eine Kette ist, sondern dass diese Kette Verästelungen hat. Und wir beschäftigen uns viel damit, wie kann man das besser analysieren für ganz viele verschiedene Polysaccharide, unter anderem die Stärke auch. Und wie kann man das zum Beispiel in Lebensmitteln analysieren? Und ein zweites Thema, was dann auch noch wichtig ist, ist, wie kann man zum Beispiel auch solche Kohlenhydrate gezielt aufbauen, zum Beispiel mit Hilfe von Enzymen oder Bakterien und gegebenenfalls auch mit Enzymen zum Beispiel modifizieren. Das sind alles so Themen, die uns prinzipiell interessieren. Und die Polysaccharide, um die es meistens geht, das sind dann welche aus hauptsächlich Bakterien auch oder aus Algen beschäftigen uns auch damit oder eben zum Beispiel auch die Stärke.
Das klingt ziemlich nach Grundlagenforschung. Gibt es denn da auch Bezüge in die Praxis? Also gibt es bestimmte Erkenntnisse, die dann wirklich direkt in einem Lebensmittel enden? Oder ist es wirklich Grundlagenforschung, die dann erstmal irgendwo liegt, bis sie irgendwer entdeckt und braucht?
Also teilweise machen wir Grundlagenforschung. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass man erstmal ohne wirklich einen Anwendungsbezug zu haben, sich was anschaut, einfach weil es interessant ist und nicht bekannt ist, weil man eben nicht weiß, wo uns hinführen kann. Und da gibt es auch wirklich Beispiele dafür, wo genau so eine Forschung auch schon dann irgendwann in die Praxis reinfindet. Wir haben aber auch viele Projekte, die ein bisschen in die Anwendung gehen, also wo wir uns dann wirklich Aspekte aus der Grundlagenforschung nehmen und versuchen, die Brücke zur Praxis zu schlagen. Also wirklich so, das ist dann eigentlich eher so im vorwettbewerblichen Bereich, dass man so Proof of Concept zum Beispiel zeigt. Und da gibt es zum Beispiel auch die Bezüge zum Brot dann. Mhm.
Ja, da kommen wir nachher vielleicht nochmal auf ein spezielles Projekt, das ich entdeckt habe, zu sprechen. Vielleicht klären wir erstmal, was ist denn Stärke? Das klang ja jetzt schon ziemlich komplex. Wahrscheinlich kann man das gar nicht in einem Satz erklären. Ne? Stärke ist ein schönes Wort, aber vermutlich ist es ein bisschen komplexer, als das Wort in der Einfachheit wiedergibt.
Ja, also letztendlich Stärke auch ein Mehrfachzucker, also eine lange Kette, die aus Zuckermolekülen zusammengesetzt ist. Bei der Stärke ist das Glucose. Und die Glucose ist in Stärke auf eine bestimmte Art miteinander verbunden. Die Stärke dient auch den Pflanzen als Speicher, Kohlenhydrat, also als Energiespeicher, wird dann eben zum Beispiel im Getreide in den Körnern gespeichert. Und diese lange Kette aus Glucoseeinheiten, die können wir eben auch in unseren Verdauungstrakt spalten und daraus Energie gewinnen. Also was wir dann letztendlich daraus freisetzen, ist wieder die Glucose und das liefert uns dann eben die Energie, wenn wir zum Beispiel eben Brot essen.
Mhm. Jetzt tauchten immer mal schon in bestimmten Bäckereikontexten zwei verschiedene Bestandteile der Stärke auf, oder korrigiere mich, wenn es anders ist oder anders bezeichnet werden muss, die Amylose und Amylopektin. Wie hängt denn das zusammen? Ist das alles gemeinsame Stärke oder muss man das differenzieren?
Mhm. Ja, das sind die richtigen Begriffe und die sind auch sehr bedeutsam für die Eigenschaften von Stärke auch. Und Amylose und Amylopektin kommen eigentlich so gut wie immer zusammen vor und bilden zusammen dann die Stärke, sind aber letztendlich zwei Polysaccharide, die sich unterscheiden lassen von ihrem molekularen Aufbau her. Also beide sind aus ganz vielen Glucoseeinheiten wieder zusammengesetzt. Worin sie sich unterscheiden, ist so ein bisschen die Architektur, wie das Ganze aussieht. Bei der Amylose, da hat man im Prinzip ganz wenige, aber sehr, sehr lange Ketten. Also kann man sich vielleicht, wenn man so eine ganz gute Analogie eigentlich, glaube ich zumindest, einen Ast vorstellt, dann hätte man bei der Amylose einen ganz, ganz, ganz langen Ast, wo wenige auch ganz lange Äste abgehen. Und beim Amylopektin hätte man dann einen eher kürzeren Ast, wo aber ganz viele kleine Zweige rauskommen. Also dass man da wirklich dann auch so eine eher baumartige Struktur hat. Also so kann man das letztendlich ein bisschen unterscheiden. Und dieser Aufbau, dieser unterschiedliche, der bedingt dann auch, dass die sich unterschiedlich verhalten. Also einerseits in Bezug auf die Ausbildung von höher geordneten Strukturen und dann auch auf das Verhalten, wenn man die in den Backwaren drin hat.
Mhm. Wenn man sich jetzt verschiedene Getreide anschaut, Roggen, Weizen, vielleicht auch innerhalb des Weizens, Weichweizen, Hartweizen, vielleicht sogar innerhalb der Sorten, gibt es dann eine unterschiedliche Zusammensetzung innerhalb der Stärke? Und ist es dann quasi nur das Verhältnis von Amylose und Amylopektin oder spielen da noch andere Polysaccharide eine Rolle?
Ja, prinzipiell kann man schon, je nachdem wie fein man schaut, also wie tief man sozusagen reinschaut, kann man schon immer gewisse Unterschiede sehen. Letztendlich ist es so, wenn wir in den Mehlkörper schauen, von Getreide zum Beispiel, dann liegen da nicht die einzelnen Stärkeketten vor, sondern das ist auch dann ganz wichtig, wenn man letztendlich zum Beispiel aufs Backen guckt, da ist die Stärke eben in solche sehr dicht gepackten Körner zusammengepackt, also verschnürt sozusagen. Und in diesen Körnern, da liegt eben auch teilweise kristallin vor, das heißt hochgeordnet. Das liegt eben daran, dass die Stärke, wenn man sie sich so vorstellt, mit ihrer Verknüpfung zwischen den Glukoseeinheiten, die kann so Helices, also so schraubenartige, verquirlte Bereiche ausbilden. Und diese Helices, die können sich zusammenlagern, können sich sehr dicht zusammenpacken. Und das gibt dann eben so kristalline Bereiche. Und andererseits gibt es in diesen dicht gepackten Stärkekörnern dann auch so eher ungeordnete Bereiche, man hat da so einen schichtartigen Aufbau. Und ja, darüber bildet sich eben dieses sehr kompakte Stärkekorn aus. Und diese Stärkekörner, die können zum Beispiel ja unterschiedliche Ausmaße an Kristallinität haben, die können unterschiedlich groß sein, je nachdem, was man so an Getreidesorten anschaut. Also auch, ja, gibt es sehr viele Unterschiede, ja, was man da beobachten kann.
Wie wird denn das geregelt, wie groß so ein Stärkekorn wird oder wie dicht es gepackt ist, wie kristallin das ist? Das scheint ja kein Zufall zu sein, ne, wenn das von jeder Sorte abhängig ist. Wie kommt das zustande?
Ja, letztendlich will die Pflanze ja auch gut auf ihren Energiespeicher, und das ist ja auch die Stärke, letztendlich zurückgreifen können. Und dann kann das eben auch damit zusammenhängen, wie sich das da evolutionär entwickelt hat, also wie das, wie die Mobilisierung der Energie aus der Stärke dann abläuft. Da spielt dann zum Beispiel eben auch wieder eine Rolle, wie viel Amylopektin vorliegt und wie gut kommen zum Beispiel Enzyme, die dann die Stärke spalten können, an die Bereiche dran. Und da spielt natürlich auch sowas wie die Größe der Stärkekörner und die Kristallinität durchaus eine Rolle.
Mhm. Ja, ich denke dann jetzt automatisch an Weich- und Hartweizen. Da sagen ja die Namen schon, dass da irgendwas anders sein muss. Im Weichweizen, so wurde mir das beigebracht, sind die Stärkekörner weniger kompakt zusammen gearbeitet im Korn und im Hartweizen etwas fester. Man sieht das auch ein bisschen am Korn selbst, weil der Hartweizen ist immer so ein bisschen glasig. Gibt es da noch andere Unterschiede außer die Packungsdichte?
Ja, letztendlich ist es also die Größe der Stärkekörner ist ein Faktor und halt auch diese Kristallinität, also diese kristallinen Bereiche können da durchaus unterschiedlich sein bei den beiden. Ja, und natürlich auch so ein bisschen der molekulare Aufbau, der das natürlich bedingt. Also alles, was wir mit dem Auge sehen können, kommt von irgendeinem molekularen Aufbau, der dann da auch unterschiedlich sein kann.
Schauen wir mal ganz kurz in die Müllerei. Es gibt verschiedene Mahlverfahren und bei dem, was heutzutage hauptsächlich angewendet wird, das Weizenstuhlverfahren, da wird ein bestimmter Prozentsatz der Stärkekörner angekratzt, nenne ich es mal ganz einfach, also beschädigt und nimmt dann im Teig eigentlich schon Wasser auf, was sonst in der Regel erst später passiert beim Backprozess. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist um das Stärkekorn noch eine Art Schutzhülle, die dann angebrochen wird durch das Mahlverfahren und dann kann Wasser eindringen? Oder gibt es da eine andere Spielart am Stärkekorn, die es schützt vor dem Wasser im Teig?
Ja, letztendlich hängt es immer auch davon ab, wie gut und schnell kann das Wasser in so ein Stärkekorn eindringen, weil der Abbau von Stärke und diese Quellung hängt immer davon ab, wie gut das Wasser ins Stärkekorn rein kann. Und gerade wenn man dann eben so einen kleinen Riss hat, werden dann auch eben diese Bereiche, die besser aufquellen, besser zugänglich für das Wasser. Also werden Bereiche aufgelegt, wo das Wasser sonst eine Weile bräuchte, bis es hinkommt. Und wenn das dann einmal drin ist, kann sich das im Stärkekorn natürlich auch ein bisschen verteilen. Und dadurch kriegt man dann auch letztendlich früher eine höhere Wasseraufnahme.
Wenn die Hitze ins Spiel kommt, was passiert denn dann mit der Stärke? Also wir haben sie ja so teilverquollen im Teig und dann wird sie heiß und dann gibt es einen Begriff, der heißt Vergleisterungstemperatur. Vielleicht kannst du das einmal in den Zusammenhang bringen.
Ja, was man beobachten kann, wenn man eben so einen Stärke-Suspension, also diese Suspension dieser ja, letztendlich ja unlöslichen Stärkekörner, wenn man die erhitzt, dann kann man irgendwann einen Bereich beobachten, wo das Wasser anfängt, in das Stärkekorn einzudringen, langsam diese ganz langen Ketten rauszulösen, und irgendwann platzen auch diese Stärkekörner und die einzelnen langen Ketten oder Äste oder wie auch immer wir sie uns vorstellen wollen, die werden dann freigesetzt und diese ganz kompakte Struktur wird aufgelöst. Die Stärke selber, also das Amylopektin, die Amylose-Ketten, die dann frei im Wasser vorliegen, können dann auch das Wasser immobilisieren und dadurch, also die halten das sozusagen ein bisschen fest. Mhm. Und dadurch, wenn man das jetzt mit einer reinen Stärkelösung oder einem erhitzten Mehl probiert, dann sieht man auch, dass das dickflüssig wird. Und so kann man das zum Beispiel auch messen, diese Verkleisterung, dass man sieht, okay, ab einer bestimmten Temperatur, wenn ich das hochheize, fängt das an, dickflüssig zu werden. Irgendwann wird es wieder ein bisschen dünnflüssiger, wenn sich das wirklich dann komplett aufgelöst hat. Aber das, ja, ist letztendlich das, was man als Verkleisterung bezeichnet. Und die ist auch tatsächlich, und das ist auch noch ein Unterschied, habe ich vorher vergessen, etwas, was ich auch sehr unterscheiden kann zwischen den verschiedenen Getreidesorten.
Woran liegt das? Dass teilweise ja auch je nach Ernte jedes Jahr, obwohl es die gleiche Weizen- oder Roggensorte ist, die Verkleisterungstemperatur sich ändert?
Ja, letztendlich auch wieder in dieser molekularen oder makromolekularen Architektur. Weil da ist es dann auch wieder, je nachdem wie viele Bereiche sozusagen freiliegen, wo das Wasser einfacher reinkommt, desto schneller und bei tieferen Temperaturen kann das dann auch passieren.
Hm. Für alle, die da noch nicht so richtig im Thema drinstecken, jetzt wieder zum Backen. Die Verkleisterungstemperatur hat schon eine bedeutende Rolle beim Backen, weil sie so ein bisschen steuert, was da im Teig dann passiert beim Backen. Wenn sie sehr niedrig ist, dann können da plötzlich schon die Stärke abbauen, Enzyme ran. Wenn sie sehr hoch ist, haben sie es ein bisschen schwieriger, weil sie eventuell vorher denaturieren, bevor die Stärke überhaupt angreifbar ist. Ich hoffe, das habe ich richtig erklärt.
Ja, ja, absolut. Das ist ja auch was beim Roggen relativ wichtig ist, warum man da die Säuerung mit dem Sauerteig letztendlich, da hat man ja recht viel Überlapp zwischen der Enzymaktivität und der Stärkeverkleisterung. Also letztendlich kann man sich gut vorstellen, wenn das die Stärke da in so einem kompakten Korn und kristallines, da kommen die Enzyme, die Amylasen nicht wirklich gut dran, können schon ein bisschen was machen, aber jetzt nicht wirklich toll. Und wenn man die einzelnen Ketten rauslöst, dann sind die im Prinzip frei zugänglich. Dann funktioniert diese Spaltung der Stärke besonders gut und ja, die ist ja zum Teil erwünscht, aber darf halt auch nicht zu intensiv werden, weil sonst hat man keine Chromstabilisierung mehr. Und ja, dann kriegt man auch keine gute Struktur mehr in das Ganze rein.
Mhm. Vielleicht reden wir ganz kurz über die Enzyme, über die Amylasen. Die haben ja schon im Namen stecken, was sie da genau abbauen, nämlich die Amylose. Und die Frage ist, gibt es auch Enzyme, vielleicht auch die Amylase, die an das Amylopektin rangehen? Und zweite Frage, wie genau funktioniert denn das? Es gibt ja nicht nur die eine Amylase, ne? Es gibt ja mehrere.
Genau, also es gibt zwei Stück und die können auch an beide Polymere dran letztendlich. Es ist nur die Frage, bis zu welchem Ausmaß die spalten können. Letztendlich gibt es die Alpha-Amylase, die, wenn man sich so eine ganz lange Kette vorstellt, sei sie jetzt Amylopektin oder Amylose, die kann innerhalb dieser, wenn wir uns den Ast vorstellen, überall da, wo es gerade ist, kann die reinschneiden. Die kann das Ganze so mit relativ wenigen Schnitten relativ gut zerkleinern zu kleineren Bruchstücken. Das macht die Alpha-Amylase, sogenannte endolytische Spaltungsweise. Und dann gibt es noch die Beta-Amylase. Die würde, wenn wir uns jetzt so einen Ast vorstellen, eben nur an einem Ende schneiden und von diesem Ende immer Zweiereinheiten abschneiden. Und die Zweiereinheit, das ist bei der Stärke dann eben die Maltose, was ja zum Beispiel dann auch ein wichtiger Nährstoff ist für die Milchsäurebakterien, zum Beispiel im Sauerteig. Und wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, wie ist das bei Amylose und Amylopektin, dann würde die Beta-Amylase irgendwann, wenn sie zu dieser Verästelung kommt, also zu dieser Verzweigung im Ast, die würde da stecken bleiben, weil die kann diese Verästelung nicht weiter verarbeiten. Die Alpha-Amylase, die kann auch noch weiter vorne irgendwo schneiden, die braucht nur diese geraden Abschnitte. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen bildhaft erklärt, aber ja, letztendlich können beide diese Abschnitte schneiden und dadurch dann eben diese kürzerkettigen Kohlenhydrate, also Dextrine oder Maltose, freisetzen. Mhm.
Die dann aber nicht mehr so gut in der Lage sind, Wasser zu binden, wie die Stärke an sich.
Genau, also die können zumindest nicht mehr wirklich so eine Netzwerkbildung vorantreiben und auch nicht zum Beispiel eine Gelbildung oder sowas verursachen.
Und die Gelbildung, die spielt dann aber eine große Rolle, um die Brotkrume aufzubauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also am Anfang haben wir die kristalline Struktur, dann wird sie durch die Hitze quasi aufgebrochen und es entsteht so eine Art Gel.
Ja, also so eine Art Netzwerk könnte man sich vielleicht eher vorstellen. Bei einem Gel hat man ja auch immer Wasser eingelagert zwischen den Ketten. Man hat ja im Brot schon auch noch einen ordentlichen Teil Wasser, aber zumindest in der Krume hat man dann wirklich so ein vergleichsweise im Vergleich zu vorher ungeordnetes Netz aus ganz langen Stärkeketten, was letztendlich gemeinsam mit den Proteinen, also mit dem Kleber, diese Krume letztendlich stabilisiert, auch die Gasblasen da stabilisiert. Und genau, das kommt eben durch diese ganz langen Ketten dann entsprechend zustande. Mhm.
Jetzt haben wir quasi Unordnung geschaffen durch das Backen in der Brotkrume, was die Stärke angeht. Dann hat man jetzt manchmal den Effekt, wenn man das Brot ein bisschen länger liegen lässt, dass man ja so ein etwas trockeneres Gefühl feststellt, manchmal sogar helle Bereiche, fast weiße Bereiche, vor allem wenn man es sehr lange im Tiefkühler hatte. Mhm. Das ist ja so eine Art Rückbildung in den Ursprungszustand, also wieder in eine etwas geordnetere Struktur, oder?
Ja, genau. Also da bilden sich dann letztendlich so kristalline Bereiche zurück, also die man vorher hatte, natürlich in weniger geordnetem Ausmaß, aber letztendlich kann man sich vorstellen, dass die Stärke, wenn man diese langen, unverzweigten Abschnitte hat, die können dann wieder diese Strukturen ausbilden, also diese Helices, und können dann eben sich auch zusammenlagern. Das funktioniert eben immer ganz besonders gut, wenn man lange, unverzweigte Abschnitte hat, und wenn die sich aneinander lagern, drücken sie sozusagen das Wasser, was eigentlich in der Krume im frischen Brot zwischen ihnen war, drücken die so ein bisschen raus, und dadurch wird das Ganze einerseits hart und andererseits auch trocken. Und das ist dann eben das Altbackenwerden, was ja dann das Brot irgendwann betrifft, je nachdem, wie es so zusammengesetzt ist. Mhm.
Und das ist ein ganz automatischer Prozess, oder kann man den beschleunigen oder entschleunigen?
Ja, also im Prinzip kann man da schon was machen. Also letztendlich weiß man inzwischen ganz gut, dass wenn man andere Kohlenhydrate vorliegen hat, dass die es ein bisschen ausbremsen können. Also zum Beispiel, wenn man so ein bisschen mehr Dextrine drin hat, bremst es das so ein bisschen aus, dass sich diese Ketten aneinander lagern, einfach indem sie das ein bisschen blockieren. Und auch andere Glucanpolymere, sage ich mal, haben da so ein bisschen können so ein bisschen Einfluss drauf haben, ob das passiert. Also letztendlich alles, was ich so ein bisschen zwischen die Stärkeketten drücken kann, kann das so ein bisschen entschleunigen, und beschleunigen kann man es dann eben, wenn man das zum Beispiel eben in den Kühlschrank oder in die Gefriertruhe packt, dann passiert das eben ein bisschen schneller.
Und das ist dann eine Funktion der Temperatur, oder gibt es einen anderen Grund?
Ja, also die Temperatur macht schon den Haupteinfluss da aus. Also es hat dann sicher auch Effekte auf die Wasseraktivität und so weiter. Mhm. Aber ja, die Temperatur ist dann Einflussfaktor.
Jetzt hast du gerade noch zwei Begriffe eingestreut, Dextrine und Glucane. Was hat es denn damit auf sich? Kann die der geneigte Hobbybäcker einfach irgendwie herzaubern, oder werden die sowieso gebildet? Wie kommen die dazwischen?
Ja, also Dextrine sind letztendlich die Produkte der Alpha-Amylase. Das heißt, wenn man eigentlich eine Alpha-Amylase-Aktivität im Teig hat, von der man ja eigentlich gar nicht zu viel haben will, also es muss halt sehr gesteuert passieren, dann kann man so längerkettige, ein bisschen größere Dextrine bilden. Wenn man sich so, sagen wir mal, die natürliche Stärkehydrolyse anschaut, dann sind eigentlich so die Hauptprodukte Maltose und noch eine Zuckereinheit dran, also Maltotriose, drei Glukoseeinheiten miteinander verbunden. Wenn man dann zum Beispiel in den Einsatz von technischen Enzymen geht, dann kann man zum Beispiel auch Enzyme einsetzen, die setzen ein bisschen längerkettige Dextrine frei und von denen, ja, bei denen kann man eben noch eine etwas verbesserte Wirkung in Bezug auf das Altbacken werden erwarten. Und so Glucane, die können eben zum Beispiel auch durch Mikroorganismen gebildet werden. Also wenn man dann eben zum Beispiel Sauerteig verwendet, ist ganz gut zumindest dokumentiert, dass die Sauerteig-Milchsäurebakterien auch entweder Stärke so umbauen, das ist jetzt so ein bisschen das Neuere, oder aus Saccharose zum Beispiel, also aus dem Haushaltszucker, Glucane aufbauen und die können da zum Beispiel auch dazu beitragen, dass die Krume länger weich bleibt und länger saftig bleibt. Mhm.
Zu den neueren Erkenntnissen kommen wir gleich noch. Eine wichtige Frage, die immer mal auftaucht, ist, wenn man dann so ein altbackenes Brot wieder erwärmt, also in den Toaster steckt zum Beispiel oder nochmal kurz aufbäckt, dann scheint sich da irgendwie wundersamerweise wieder so eine Art Frische in das Brot zu schieben. Ist das eine Umkehrung der Retrogradation, also des Altbackenwerdens? Oder ist das quasi nur so ein temporärer Effekt, solange das einigermaßen warm ist und die Stärke, die da altbacken geworden ist, beziehungsweise ihre kristalline Struktur wieder angenommen hat, bleibt so, wie sie war?
Also prinzipiell, wenn man so eine kristalline Struktur hat, dann kann man die schon, wenn man genügend Temperatur und Wasser vorliegen hat, auflösen. Also es ist immer letztendlich, auch die Verkleisterung zum Beispiel, die ist immer auch davon abhängig, wie viel Wasser ist tatsächlich verfügbar, um so ein Stärkekorn oder so eine kristalline Struktur aufzulösen und wie ist dann die Temperatur dabei. Und übers Toasten zum Beispiel könnte man schon eine gewisse Umverteilung vom Wasser bewirken. Ich denke nicht, dass die komplett ist, ohne das jetzt mit harten Zahlen belegen zu können, aber kommt es sicher auch darauf an, wie lange man toastet und ob man vorher vielleicht ein bisschen Wasser auf die Oberfläche macht, um das dann da rein zu befördern mit der Wärme. Aber es ist in gewisser Weise sicher reversibel, auch wenn ich nicht denke, dass es komplett reversibel ist, unter den Bedingungen, dass das Brot halt nicht komplett dann zubraun wird.
Ja, das spielt so ein bisschen rein in eine andere Frage. Man liest jetzt mittlerweile häufiger von sogenannter resistenter Stärke. Das verbindet man irgendwie mit Kartoffeln, gekochten Kartoffeln, die man irgendwie im Kühlschrank gelagert hat ein paar Tage oder auch mit altbackenem Brot. Das soll ja so ein bisschen wirken wie ein Ballaststoff. Also die Stärke, die altbackene Stärke nenne ich sie jetzt mal, die wird nicht mehr wirklich verstoffwechselt in Zucker bei uns im Körper, sondern wird quasi wie ein Ballaststoff behandelt. Ist das denn so und ist das jetzt quasi bloß wieder so eine Modeerscheinung, die durch irgendwelche Zeitschriften gejagt wird? Und falls es so ist, wäre das dann ein Stück weit reversibel? Also wenn ich das dann wirklich aufbacke, ist es dann keine resistente Stärke mehr, sondern wieder die, die es vorher mal war?
Ja, also letztendlich, das ist wirklich, vielleicht nochmal. Ja, also resistente Stärke ist wirklich ein Ballaststoff, ja. Also wird auch so eingestuft und die Methoden zur Ballaststoffbestimmung sind auch extra so ausgerichtet, dass sie resistente Stärke bestmöglich miterfassen, weil letztendlich, es gibt verschiedene Gründe, warum Stärke zu resistenter Stärke werden kann oder als resistente Stärke vorliegen kann. Dazu zählt eben unter anderem auch, dass man diese Retrogradation hat oder dass die Stärke eben schon überhaupt gar nicht verkleistert wurde. Also das zählt dann auch als resistente Stärke. Oder weil sie in Zellen eingeschlossen ist, auch dann ist sie resistent. Und alles basiert letztendlich darauf, dass die Amylasen, die wir im Verdauungstrakt haben, also haben wir auch Die Alpha-Amylase, die das spalten muss, damit wir überhaupt da Glucose effektiv zumindest daraus freisetzen können. Wir haben auch noch Glucosidasen im Darm oder im Verdauungstrakt, die die Verdauung auch, der auch mithelfen. Aber damit die das machen können, muss das auch für das Enzym zugänglich sein. Und das funktioniert eben nicht wirklich gut, wenn das zum Beispiel eben kristallin ist. Das heißt, wenn man dann eben diese Stärke in abgekühlten Kartoffeln hat oder im altbackenen Brot, dann kommen unsere Verdauungsenzyme da tatsächlich sehr schlecht dran und es wird eben im Magen und im Dünndarm nicht signifikant gespalten und die resistente Stärke kommt dann in den Dickdarm. Und da gibt es dann eben über die längere Verweilzeit und die entsprechend ausgerichteten Mikroorganismen eben eine Fermentation der resistenten Stärke. Und das ist eben das, was dann auch wahrscheinlich sehr positive Effekte hat. Und dementsprechend wirkt dann eben resistente Stärke auch als ein Ballaststoff. Also in dem Sinne vielleicht gar nicht so schlecht, das altbackene Brot zu essen, wenn man so sieht. Klar, wenn man die dann wieder sozusagen aufquillt und ein bisschen wieder zugänglich macht, dadurch, dass man wieder Wasser irgendwie zwischen die Ketten bekommt, wie auch immer man es macht, dann ist es wieder zugänglich. Also sobald ich wirklich diese eher im Wasser gelösten Ketten vorliegen habe und nicht diese dicht aneinandergepackten, im Trockenen vorliegenden Ketten, dann kann ich es auch wieder mit den Verdauungsenzymen besser hydrolysieren. Dann ist es auch kein Ballaststoff mehr. Mhm. Das macht es natürlich auch ein bisschen kompliziert. Aber ja, resistente Stärke ist durchaus ein Ding. Es gibt da noch die Möglichkeit, dass man chemisch modifizierte oder chemische Modifikationen hat an der Stärke. Das kann sie eben auch resistent machen oder teilresistent.
Mhm. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf auf das Wort modifizierte Stärke. Aber insofern ist es jetzt erstmal eine schlechte Nachricht für einige meiner Kursteilnehmer, die mich immer mal fragen, ja, wenn das Brot altbacken ist, ist ja schön und gut, wenn es gesund ist, aber wir backen es dann doch lieber auf und ist sie dann immer noch wirksam? Das können wir jetzt so mehr oder weniger verneinen. Ne? Das gleiche wahrscheinlich mit der kalten Kartoffel, die man dann nochmal warm macht. Die schmeckt dann natürlich deutlich besser.
Ja, aber ich glaube, es wird schon noch signifikant irgendwas übrig bleiben.
Ja, also man kriegt nicht alles wieder rück.
Dass man das nicht wieder komplett
abgewickelt. Nee.
Ja. Wenn wir anschauen, was wir beim Backen machen, da haben wir ja wirklich, gut, da haben wir natürlich auch nochmal mehr Wasser vorliegen, was auch nochmal hilft bei der Verkleißung, beim Auflösen dieser Strukturen. Aber ein bisschen was wird man schon wieder auflösen können. Aber ich würde auch sagen, Essen muss ja auch Spaß machen und muss auch ein Genuss sein. Deswegen würde ich jetzt nicht dazu übergehen, mir das altbackene Brot runterzuzwingen, anstatt es aufzubacken, dass es nochmal richtig gut schmeckt. Also würde ich dann schon eher auf den Geschmack gehen und auf den vielleicht 1-2% Ballaststoff gewinnen, dann verzichten.
Ja, das klingt gut, sehe ich auch so. Die modifizierte Stärke, die liest man ab und an auf Zutatenlisten, seltener im Brot, aber auf anderen Verpackungen von anderen Lebensmitteln. Du hast es gerade schon angesprochen, was hat es denn damit auf sich? Was ist das und wie kann die erzeugt werden?
Ja, letztendlich kann man, wenn man modifizierte Stärke auf dem Etikett liest, dann handelt es sich dabei immer um Stärke, die chemisch modifiziert ist, also wo an diese einzelnen Glukoseeinheiten noch irgendwelche anderen Sachen dran geheftet sind, also kleinere chemische Gruppen, sagen wir es mal so. Und dieses Anheften dieser verschiedenen Einheiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Aber das bewirkt eben auch eine Veränderung in der Funktionalität, also man verbesserte Gelbildung hat oder bessere Stabilität beim Gefrieren oder bessere Löslichkeit. Auch eine Beeinflussung von sowas wie Verkleisterung und Quellung und sowas kann man alles dadurch machen. Also ist im Prinzip von der Funktionalität her sehr viel offen. Das kann man einfach über entsprechende chemische Synthese machen. Und das wird dann natürlich auch für Produkte genutzt, wo, sagen wir mal, die chemisch unmodifizierte Stärke das nicht mehr wirklich liefern kann. Also man kann Stärke prinzipiell auch physikalisch modifizieren, sagen wir, also indem man sie zum Beispiel mit Hitze vorbehandelt. Das kann zum Beispiel auch die Verkleisterungstemperatur beeinflussen oder dass man das deutlich besser aufquellen kann. Also dass, wenn man Wasser drauf gibt, direkt sehr viel Wasser aufgenommen wird. Oder kann man ja auch mit Mehl machen, dass man Quellmehl herstellt. Das zählt aber nicht als modifizierte Stärke im Sinne des Lebensmittelrechts. Also im Lebensmittelrecht ist es wirklich diese chemische Modifikation, wo ich irgendwas chemisch anhänge an die Stärke.
Jetzt haben wir schon über Enzyme geredet und technische Enzyme hast du auch schon kurz erwähnt. Gibt es denn auch die Möglichkeit, die Stärke mit Enzymen zu modifizieren? Und wie sieht es da mit der Deklarationspflicht aus, wenn das möglich wäre?
Ja, also wenn man mit Enzymen das Ganze modifiziert, das kann man machen und das würde dann auch nicht als chemische Modifikation sozusagen gelten. Das ist letztendlich ja so ein bisschen auch ein schwieriger Bereich, weil Enzyme natürlich auch dafür verantwortlich sind, dass die Stärke in der Pflanze synthetisiert wird. Aber und dass Enzymmodifikationen von der Stärke ja auch zum Beispiel bei Backwaren stattfinden. Aber da kann man letztendlich auch relativ viel machen. Also man hat sich da so ein bisschen in dem, was die Natur bereithält, inspirieren lassen. Da gibt es verschiedene Enzyme, die dann zum Beispiel auch dazu führen können, dass man die Architektur des Amylopektins verändert oder ja letztendlich so kürzere lineare Ketten einfach freisetzt. Da kann man eigentlich verschiedene Sachen machen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Natur schauen, es gibt ja jetzt, wenn wir in den Supermarkt gehen, nicht nur Stärke zu kaufen. Meistens gibt es Speisestärke, das ist eine andere Maisstärke. Man kann dann noch Kartoffelstärke erwerben. Bei Weizenstärke wird es schon schwierig, das haben eher die Bäcker zur Auswahl im Großhandel. Gibt es denn da markante Unterschiede zwischen diesen Stärken von verschiedenen Pflanzen?
Ja, also genauso wie wir es vorher gesagt haben, bei den verschiedenen Getreidesorten gibt es da auch Unterschiede, wenn man jetzt aus der Familie der Süßgräser weggeht. Also gerade Kartoffel ist ja dann vom botanischen Ursprung her etwas weiter weg von zum Beispiel Mais oder Weizen. Und gerade bei Kartoffeln ist der Aufbau dieser Stärkekörner schon auch anders. Also sie sind deutlich größer und von der Architektur, also dem Aufbau des Amylopektins zum Beispiel auch ein bisschen anders. Ja, was dann einfach mit dem anderen botanischen Ursprung zu tun hat. Und das ist dann auch beim Verkleistern, sieht man dann Unterschiede und auch bei dem, wie sich dann zum Beispiel Stärkekleister davon verhalten.
Das bedeutet, im Bäckereibereich ist es vielleicht durchaus sinnvoll, mal auch auf die anderen Stärkequellen zu schauen und sich Stärke in Form von Kochstücken beispielsweise aus Kartoffel in den Teig zu holen. Oder was man ganz häufig sieht, ist Kartoffelstärke als dünne Schicht auf einem Brot, weil sie besonders guten Glanz gibt. Lässt sich da was sagen? Also zum einen aus der Praxis, ist Kartoffelstärke in irgendeiner Art und Weise besser geeignet für bestimmte Anwendungen als die Weizenstärke oder Maisstärke, und zum Glanzthema müssen wir dann nochmal separat kommen.
Ja, also was die Kartoffelstärke halt vor allem auszeichnet, ist, dass sie, gerade wenn man sie irgendwo aufträgt als dünne Schicht und man das dann verkleistert, dass man dann etwas klarere Gele bekommt und was dann wahrscheinlich auch dann mit solchen Anwendungen zusammenhängt. Also die ist gerade durch diesen anderen Aufbau, den sie hat, da eben in den Eigenschaften auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, vor allem in dem Aussehen, das sie dann hat.
Gibt es denn Erkenntnisse dazu, ob die verschiedenen Stärken unterschiedlich stark Wasser binden, oder ist es eher eine saisonale Frage, oder gibt's da überhaupt keine große Varianz?
Ja, schon. Also man kann da schon beobachten, dass sie je nach Herkunft, dass zum Beispiel die Lösung deutlich dickflüssiger wird, also die Suspension oder die Stärkekleister deutlich dickflüssiger wird, dass das Einsetzen der Verkleisterung sich deutlich verschiebt. Also genauso wie bei Roggenweizen ist es dann eben bei Kartoffel oder Mais auch nochmal anders. Da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Verhaltensweisen der Stärke. Das ist nochmal ein ganz spannender Bereich eigentlich, und da kann man schon verschiedene Funktionalitäten finden. Ist dann auch nochmal fast eine Wissenschaft für sich. Also man kann sich ja Bücher über Stärke und deren Verhalten schreiben.
Ja, ich weiß, dass ich irgendwo in meiner kleinen Bibliothek ganze Bände aus den 60ern, glaube ich, habe, von Stärkekongressen. Und das waren schon üppige Wälzer. Und da hat sich sicherlich noch mehr getan jetzt in den letzten Jahrzehnten.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade was man auch so über die Architektur und wie man die Struktur beeinflussen kann und so und wie die dann molekular ins Makromolekulare und ins Makroskopische, also das, was wir sehen, wie sich das so bewegt, da tut sich immer wieder was. Also eigentlich denkt man gerade bei sowas wie Stärke, das ist schon immer da, ist schon immer ein Teil unserer Ernährung, es ist ein Teil von ganz vielen Produkten, die wir essen, das ist das Kohlenhydrat, das wir konsumieren und trotzdem gibt es noch so viele offene Sachen, die es eigentlich noch zu entdecken gibt.
Ja, und ich habe jetzt mitgenommen, es steht ein Backversuch mit verschiedenen Stärkearten als Kochstück an. Das werde ich demnächst mal ausprobieren.
Ja, ist doch schön.
Ja, schauen wir uns mal kurz die Stärke als Glanzmittel an. Wir haben ja bisher die Stärke immer mit Wasser in Verbindung gehabt beim Brotbacken. Wenn wir jetzt die Stärke auf den Laib auftragen und sozusagen trockene Hitze einwirken lassen, dann ist ja Wasser nicht mehr wirklich im Spiel. Was passiert denn dann in der Hitzeeinwirkung mit der Stärke und warum, wenn ich es dann hinterher wieder mit Wasser benetze, ergibt es einen ja fast lackartigen Glanz auf dem Brot?
Ja, letztendlich ist es ja, wenn wir ein Teigstück dann im Ofen backen, dann haben wir die Ofentemperatur und erhitzen das von außen nach innen. Im Inneren haben wir immer relativ viel Wasser, das heißt, da wird sich so in etwa 100 Grad einstellen, während wir auf der Außenseite, also was dann die Kruste bildet, ja im Prinzip dann, sobald das einigermaßen vom Wasser befreit ist, die Ofentemperatur erreichen, also relativ hohe Temperaturen. Und da kommt es dann eben auch zu ganz vielen verschiedenartigen Reaktionen. Also da, wenn man das genau analysiert, kommt das so in die Nähe von explodierter Apotheke. Was man da macht, ist im Prinzip, dass man diese ganz langen Stärkeketten aufbricht. Man hat ja auch sonst noch kurzkettige Produkte, zum Beispiel aus der Enzymhydrolyse drin. Und da kommt es dann eben auch zu so Bräunungsreaktionen, dadurch, dass sich da zum Beispiel auch Dextrine dann bilden. Die können mit den Proteinen reagieren, die können aber auch andere Reaktionen unter diesen hohen Temperaturen, also so über 140 Grad, eingehen. Und das führt dann zu diesen Bräunungsprodukten, führt zu den typischen Aromastoffen und gerade wenn man das dann danach nass bestreicht, dann ist es so, dass sich einfach aus dieser verkleisterten Stärke, diesen Dextrin, so ein, ja, so eine Art glasartige Schicht bildet. Also dann letztendlich auch daran, dass wir da diese ganzen Produkte drin haben.
Also es geht schon irgendwie eine Art Verbindung mit Wasser ein.
Genau, also letztendlich immobilisiert es so ein bisschen das Wasser, lagert es ein und fixiert es in einer Position, ohne dabei aber irgendwie eine besonders geordnete Struktur einzunehmen. Und das führt dann eben dazu, dass es auch so einen Glanz entwickelt.
Ja, jetzt tauchten Dextrine auf. Vorhin hatten wir schon mal mit Dextran und Glucan zu tun. Ich habe jetzt vor kurzem in der Schweiz ein spannendes Gespräch gehabt über die Arbeit mit süßem Sauerteig und da gibt es auch ein paar Forschungsarbeiten zu. Professor Genzler hat da, glaube ich, auch mit Kollegen schon was gemacht. Der war ja auch schon
Genau.
mal im Podcast. Was wohl Stand der Dinge ist, ist, dass in Sauerteigen, die mit viel Zucker angesetzt sind, also so zwischen 15 und 20%, bestimmte Milchsäurebakterien zum Tragen kommen, die in der Lage sind, sogenannte Exopolysaccharide zu bilden, zu denen, wo die Dextrane auch gehören. Und das wiederum führt zu einem deutlich besseren Quellvermögen im Teig und zu einem Teig, der sehr viel mehr Gas auffangen kann im Süßbereich. Ich will gar nicht erwarten, dass du jetzt groß in die Backtechnologie hier einsteigst, aber zumindest klären können wir, was sind denn Dextrane und was ist der Unterschied zu den Dextrinen, die wir jetzt gerade im Krustenbereich vorliegen hatten.
Ja, also da gibt es das tatsächlich eine sehr spannende Sache mit dieser Dextranbildung. Und da hat eben gerade Michael Genzle oder auch Elke Ahren sehr viele spannende Arbeiten schon zu gemacht. Und tatsächlich, wir beschäftigen uns auch viel mit den Dextranen, also vor allem auch dem molekularen Aufbau davon. letztendlich, und ja, die werden aus der Saccharose, also im Haushaltszucker, gebildet, funktioniert auch mit weniger, also muss gar nicht 15 bis 20% sein. Das gerade Michael Gensler hat auch Arbeiten, wo gezeigt wird, dass das auch mit deutlich weniger funktioniert. Kommt letztendlich darauf an, was auch für Organismen vorliegen, wie das geführt wird und so. Was chemisch gesehen der Unterschied ist, es sind beides aus Glukoseeinheiten aufgebaute Oligo- und Polymere, also mit mehreren Einheiten auf jeden Fall. Aber die Art der Verknüpfung zwischen diesen Glukoseeinheiten ist anders. Wenn ich mir so eine Glukose vorstelle, dann habe ich da letztendlich vier verschiedene Anheftungspunkte für die nächste Glukoseeinheit. In der Stärke, da werden zwei genutzt. Das sind Position 4 und Position 6. Die Alpha-Amylase, die kann letztendlich diese Bereiche spalten. Und das war in unserem Astbild die ganz langen Abschnitte, die über die 4 verknüpft sind. Und wenn ich so eine Verzweigung, Verästelung im Ast habe, das passiert über die Position 6. Das heißt, ich habe eigentlich bei den Dextrinen und auch der Stärke immer diese ganz langen Ketten aus 1,4 verknüpften und diese Verästelungen mit der Position 6. Und was man bei den Dextranen dann hat, da hat man dann wirklich nur am Stück die 6er-Verknüpfung. Also eine ganz lange Kette, die sind aber nicht über die Position 4 miteinander verbunden, sondern über die Position 6. Und das bewirkt eben unter anderem, dass die auch nicht durch zum Beispiel die Alpha-Amylase spaltbar sind. Und ja, für die hat man eben auch, das ist auch schon sehr gut dokumentiert, dass die vielfältig positive Eigenschaften haben auf die Krummtextur und auch auf die Frischhaltung.
Ja, spannend. Das geht ja vielleicht auch so ein bisschen schon in die Forschungsthemen, die so ein bisschen aktuell sind. Ich habe kürzlich gesehen, dass es da eine Publikation gab oder einen Bericht über Forschungsergebnisse mit sogenannten IMMPs. Das geht letzten Endes zu der Frage hin, wie kann denn Stärke durch Sauerteig verändert werden oder durch Fermentation im Allgemeinen? Was war denn da das Forschungsziel und was ist rausgekommen?
Ja, letztendlich diese Dextranbildung, diese Enzyme, die das machen, letztendlich diese Dextranbildung, also es hängt ein bisschen damit auch zusammen, deswegen fange ich mal damit an, die wird letztendlich über ein bestimmtes Enzym katalysiert, also hervorgerufen. Dieses eine Enzym nimmt eben die Glukose aus dem Haushaltszucker raus und setzt sie zu diesen Ketten zusammen. Die Fructose kommt raus. Das ist auch ein bisschen manchmal die Einschränkung, weil die bewirkt dann manchmal auch ein bisschen verstärkte Gasbildung und Acetatbildung. Und man hat dann sehr nah vor 15 Jahren, ein bisschen mehr als 15 Jahren, Enzyme entdeckt, die nah mit diesen Enzymen, die die Dextrane bilden, verwandt sind, die aber den Haushaltszucker nicht umsetzen, sondern die rein nur die Stärke verwenden. Also die, was diese Enzyme machen, das sind sogenannte 4,6-Alpha-Glucanotransferasen, also ganz handlicher Name. Die nehmen sich ein Dextrin oder eine Stärkekette, gehen da ans eine Ende vom Ast hin, spalten eine Einheit ab und dran setzen dann diese Einheit an einer anderen Kette wieder ans Ende dran. Was die aber machen, die bilden nicht wieder diese Verknüpfung über die Position 4, sondern heften es an Position 6 an. Und das machen die immer und immer wieder. Und was dabei letztendlich rauskommt, ist ein Stärkefragment, was am vorderen Ende aussieht wie ein normales Stärkefragment, aber dann an diesem Ende, wo das Enzym dran gearbeitet hat, eine längere Kette hat, die nur über die 6 Positionen verknüpft ist. Also eigentlich wie in den Dextran. Man heftet sozusagen da eine Dextrankette an ein Stärkefragment. Und das wurde sehr gut gezeigt, so nach der Entdeckung dieser Enzyme, dass man das mit reiner Stärke ganz gut machen kann, mit den reinen Enzymen, die man sich zum Beispiel auch in einem Wirtsorganismus einfach produziert. Und wir haben dann in einem Forschungsprojekt geschaut, kann man das denn auch im Sauerteig beobachten oder auch gezielt hervorrufen? Weil es insofern interessant, die Stärke ist für uns ja, wenn sie jetzt nicht resistent wird durch Retrogradation oder irgendwas, dann ist sie für uns ja verdaulich. Wir ziehen da Glucose raus und bekommen Energie. Jetzt haben wir nicht so den Mangel an Energien, die wir aus Nahrung aufnehmen. deswegen war so der Gedanke, wenn man das gezielt hervorrufen kann, kann man da auch den Ballaststoffgehalt erhöhen, also den Gehalt an unverdaulichen Kohlenhydraten, weil diese dextranartigen Abschnitte ja nicht hydrolysierbar sind oder größtenteils nicht hydrolysierbar sind. Und wir haben dann zunächst mal geschaut, wir haben uns reine Sauerteigstämme, also Milchsäurebakterien, die aus Sauerteig und anderen stärkereichen Milieus kommen, genommen und haben mal geschaut, können die diese Reaktion machen im Reagenzglas. Das hat funktioniert, konnten wir auch analytisch dann ganz gut zeigen. Und dann haben wir letztendlich einzelne Stämme davon genommen und das auch so Proof of Concept mäßig in den Sauerteig übertragen, haben also da diese Einzelstämme als Starterkultur genommen und haben die da anwachsen lassen und haben eben auch eine Methode entwickelt, wie man diese IMMP-Bildung, also diese Produkte, die aus Stärke in diesem Dextranabschnitt entstehen, die nennt man IMMPs. Und wir haben eben eine Methode entwickelt, wie man die Bildung dieser im Brot oder im Teig nachverfolgen kann. Und dann haben wir eben geschaut, wie machen das die verschiedenen Stämme, haben gesehen, das funktioniert tatsächlich, diese Bildung der Dextranabschnitte, die ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, wenn man diese einzelnen Stämme nimmt. Das sind so 0,2-0,3%. Aber wir haben dann auch noch geschaut, was kann man denn zum Beispiel an der Rezeptur drehen, also welchen Einfluss haben verschiedene Zutaten darauf, auf die IMMP-Bildung. Und haben da zum Beispiel gesehen, und das ist eigentlich auch logisch, wenn man so ein bisschen überlegt, was passiert, wenn man die Zugänglichkeit der Stärke erhöht für Enzyme, also indem man zum Beispiel so eine Quellstärke nimmt oder ein Quellmehl, was schon ein bisschen mehr Wasser aufnehmen kann, dann kriegt man eine deutlich verstärkte Bildung. Wenn man Enzyme zusetzt, die Stärke so ein bisschen anspalten, verstärkt es auch die Bildung. Und wir haben eben auch gesehen, dass die Zugabe zum Beispiel von Brot, also indem man einfach einen Teil Brot fermentiert, dass das auch zu einer verstärkten Bildung von diesen IMMPs führt, weil im Brot ist die Stärke ja schon verkleistert, ist sehr gut enzymatisch zugänglich und darauf basiert jetzt letztendlich auch ein Folgeprojekt, das wir angehen, dass wir schauen, wie kann man übrig gebliebenes Brot fermentieren zu diesen IMMPs, weil einerseits ist es die Ballaststoffsache, andererseits kann man für diese, dadurch, dass die so eine Ähnlichkeit mit den Dextranen haben, auch ein bisschen erwarten, dass die vielleicht eine ähnlich positive Funktionalität haben. Also in Bezug auf Krumentextur und so.
Ja, da freue ich mich jetzt ziemlich, weil ich bin ein ziemlich großer Verfechter von Altbrotverwendung im Brotteig. Teilweise sogar im Sauerteig, also teilweise kommt das Altbrot tatsächlich auch in den Sauerteig rein. Es ist so einfach wahrscheinlich nicht, ne? Da geht es wahrscheinlich auch um konkrete Parameter bei der Sauerteigführung, aber immerhin bin ich wohl auf dem richtigen Weg.
Wir haben tatsächlich, ja, wir haben tatsächlich auch sozusagen also wir haben auch immer sozusagen Kontrollen mitgeführt mit anderen Stämmen und wir haben auch so, sagen wir mal, kommerzielle Kulturen, die ja letztendlich auch irgendwann mal in wilder Sauerteig waren, analysiert, ob sich diese Bildung dieser IMMPs auch da abspielt. Und das kann man tatsächlich auch beobachten. Also die Chance, dadurch, dass Sauerteig ja eigentlich was ist, was wo man immer ähnliche Organismen findet, die auch auf diese Nische irgendwie eingestellt sind, die Chance, glaube ich, dass da Organismen dabei sind, die diese Dextranbildung können oder und oder diese EMMP-Bildung können, die ist gar nicht so niedrig. Aber da gibt es einfach noch ein bisschen was zu entdecken. Einfach zu schauen auch, ja, wie hängt das von der Kultur und den Führungsbedingungen ab. Wir haben zum Beispiel auch geschaut, wenn man jetzt die Temperatur variiert bei der Führung oder ganz lange führt, den Sauerteig, da haben wir jetzt gar nicht so den drastischen Effekt gesehen. Es war wirklich eher die Zugänglichkeit der Stärke und auch ein bisschen der Stamm, der vorliegt. Aber sag mal, die Stämme, die wir da untersucht haben, die kommen ja teilweise aus dem Sauerteig und ich denke, die Chance ist nicht null, dass bei wilden Sauerteigen zum Beispiel das auch funktionieren kann.
Da habe ich schon wieder die nächste Experimentidee. ist schwierig. Mein nächstes Jahr ist schon voller Experimente. Mal schauen, wie das so wird. Ja, wir schauen nochmal auf eine ganz andere Thematik. Wir haben jetzt uns der Stärke gewidmet und der ein oder andere wird dich ja auch schon kennen, wenn sie oder er auf Instagram zum Beispiel unterwegs ist. Du postest da ab und an spannende Dinge aus der Forschung und auch zu bestimmten lebensmitteltechnologischen oder lebensmittelchemischen Fragen, aber wie ich finde, deutlich öfter in letzter Zeit auch zu bestimmten Sendungen, die im Fernsehen oder in anderen Medien verbreitet werden, zu Lebensmittelthemen, zu Ernährungsthemen und zwar relativ kritisch. Mhm. Zuletzt, wir nehmen das jetzt, das muss ich dazu sagen, im November 25 auf, es wird dann erst ein bisschen später ausgestrahlt, zuletzt auch zu einer Sendung, an der ich mitgewirkt habe. Da geht's in aller Regel immer um Lebensmittel, aber immer in einer Art und Weise oder fast immer jedenfalls, wo ziemlich schwarz-weiß gemalt wird, also wo quasi das kleine Handwerk als relativ positiv dargestellt wird und die Industrie als eher negativ. Vielleicht ist es gar keine konkrete Frage. Vielleicht magst du einfach was dazu erzählen, was dich stört an bestimmten Berichterstattungsweisen und was dich dazu veranlasst, das ab und an auch zum Thema zu machen öffentlich.
Ja, also zunächst kann ich mal sagen, wir machen eigentlich bisher nicht Projekte, die direkt von Industrie finanziert sind, sondern was wir viel machen, ist vorwettbewerbliche Forschung über zum Beispiel die industrielle Gemeinschaftsforschung. Und da kann wirklich jeder mitmachen. Also man kann sich, gerade wenn es jetzt bei kleineren Betrieben, das ist ein bisschen Eigenwerbung auch, aber wenn es da Interesse gibt an irgendwelchen Forschungsthemen, kann man sich prinzipiell immer an Universitäten wenden. Es gibt für sowas ja öffentliche Fördermittel für genau sowas, um kleinen und mittleren Unternehmen auch Forschung zu ermöglichen. Und darauf basierte zum Beispiel auch unser Projekt mit dem Sauerteig. Also es gibt schon Möglichkeiten und wir versuchen eigentlich auch immer alles möglichst zugänglich zu machen. Aber klar, es ist natürlich bei einem kleinen Betrieb, die Zeit, die man für sowas aufwenden kann, ist extrem begrenzt. Das ist natürlich der andere Faktor. Also um wirklich tiefer in Sachen einzusteigen. Deswegen ist es ja, glaube ich, auch gut, wenn wir hier sprechen, wenn man manches dann in Zeitschriften aufbereitet zum Beispiel und so weiter. Ja, aber ganz prinzipiell sehe ich das halt so, dass in diesen Berichten mir viel zu häufig diese Schwarz-Weiß-Malerei und diese Polarisierung und das Gegeneinander-Ausspielen praktiziert wird. Also es ist schon häufig so, dass wenn man die Sendungstitel sieht, weiß man eigentlich schon, was man am Ende denken soll. Und das, finde ich, ist kein guter Weg, weil ich denke, also ich weiß das auch wahnsinnig zu schätzen, das handwerkliche Backen, kleine Betriebe, ich bin damit aufgewachsen und es gibt nichts Besseres als ein handwerklich gebackenes Brot, aber wir müssen halt irgendwie auch sehen, dass es die Großbäcker trotzdem natürlich eine große Daseinsberechtigung haben, wenn man die Bedürfnisse vieler Menschen heutzutage anschaut, nämlich dass ja, die stetige Verfügbarkeit, die Qualitätsanspruch und der Preis eben auch, dass das manchen Menschen heutzutage wichtiger ist, egal wie man das findet. Und auch, dass es ja leider so ist, dass es eben bei kleineren Bäckereien eher zur Abnahme kommt, also dass es eher weniger kleine Bäckereien gibt. Mhm. Das ist natürlich sehr schade, aber das heißt ja nicht, dass man das gegeneinander ausspielen muss und dass man durchaus sagen kann, es gibt eben kleine Bäckereien, da wird eben noch viel handwerklich gemacht oder je nachdem, wie groß es dann wird, mehr oder weniger handwerklich gemacht. Aber dass das ja auch legitim ist, weil jeder, egal wie groß der Betrieb ist, hat ja seine eigenen Herausforderungen. Und man muss halt zu verschiedenen Mitteln greifen, um die irgendwie zu adressieren. Und in der Großindustrie, klar, da sind das dann eben Sachen wie zum Beispiel der Einsatz von Backmischungen oder von Enzymen und Standardisierung von Prozessen. Das ist ja auch einfach durch sowas wie Preisdruck und sowas getrieben. Und genauso haben dann kleine Betriebe wiederum andere Probleme, können aber in Bezug auf zum Beispiel Prozessführung ja viel flexibler agieren. Hm. Und dann einfach, dass Medien dann hingehen und einfach dieses eine als sehr böse und das andere als sehr gut hinstellen, das ist, glaube ich, kein guter Weg. Weil wenn man irgendwie dahin die Leute drückt, dass sie allem, was von einem Betrieb, der mehr als 200 Mitarbeitende hat, alles, was von dem Betrieb kommt, als schlecht ansehen, dann wird irgendwann das Vertrauen völlig untergraben. Aber wir können uns heutzutage ja sehr sicher sein, dass das, was wir als Lebensmittel überall kaufen, dass das sicher ist. Und wir haben ja auch noch das Glück, dass wir trotzdem noch das einigermaßen erschwinglich haben und noch Qualität haben. Also ich glaube, mir fehlt so ein bisschen diese Abwägung, wann muss man was machen? Also es wird aus meiner Sicht relativ wenig, auch bei Formaten wie Legepackt aus oder so, wird ja einfach immer nur gesagt, ja, das wird gemacht und das ist nur dafür da, um Geld zu verdienen. Aber dass das auch andere Hintergründe haben kann, das kommt da gar nicht zur Sprache. Und ich merke das ja selber, dass Leute mich drauf ansprechen, dass das ja alles so schlimm sei und man heutzutage ja gar nichts mehr essen kann. Und das finde ich schon irgendwie bedenklich. Und klar, es gibt, wenn man gerade auf Instagram unterwegs ist, da findet man, also wenn man sich durchguckt, findet man die haarsträubendsten Sachen, was irgendwelche Influencer erzählen. Aber ich habe mich auch ein bisschen auf die auf diese Sendung fokussiert, weil ich das eben auch so in der Breite der Bevölkerung als manchmal auch wirklich bedenklich ansehe, wenn da so derartig polarisiert wird und das eben von Medien, in die man eigentlich ein hohes Vertrauen hat. Da wird dann, wenn das zum Beispiel jetzt eben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfindet, da gibt's definitiv gute Sachen. Aber wenn dann eben solche Formate im Öffentlich-Rechtlichen das Misstrauen schüren, dann glauben das viele Leute halt einfach nur, weil es da auch kommt und weil das eine seriöse Anmutung hat, obwohl es faktisch nicht immer hinterlegt ist. Und das finde ich dann schon ziemlich bedenklich. Und deswegen, ja, mache ich auch diese Videos ab und zu dazu, weil vorrangig dafür, weil ich das eben so bedenklich finde.
Mhm. Ja, kann ich gut verstehen. Also die eine Sendung, um die es jetzt gerade konkret ging, weil sie gerade lief, kurz vor dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, die war inhaltlich zumindest verzerrt, würde ich sagen. Ich hatte auch schon inhaltlich Kontakt mit einer Legesendung zum Thema Brot im Öffentlich-Rechtlichen. Die war, würde ich sagen, zu 90% faktisch falsch. Da haben wir auch versucht, irgendwie was Aufklärendes zu unternehmen, inwieweit das dann wirklich Widerhall findet bei denen, die es dann geguckt haben und sicherlich glauben, was da erzählt wird, weiß ich nicht, aber ein Versuch ist es immerhin wert.
Ja, auf jeden Fall. Also meins ist ja auch nur ein Versuch letztendlich, was ich dann mache. Es sehen ein paar Leute natürlich auf Instagram, aber so viele es nicht. Und ich hoffe zumindest, dass es da ein bisschen irgendwann ein bisschen zum Umdenken kommt. Also dafür können wir uns ja nur einsetzen, es ist ja immer so, wenn man die Leute fragt, die sich tatsächlich mit den Produkten auskennen, die da dann beleuchtet werden, dann ist es selten so, dass die sagen, ja, toller Beitrag. Also jetzt bei den besagten Sendungen. Es gibt ja gute, die das wirklich mit ehrlichem Interesse beleuchten, aber eben diese polarisierenden Sachen, die sind dann eben, wie du auch gesagt hast, häufig in Kombination mit faktisch falschen Dingen und das ist dann schon bedenklich.
Ja, und es gibt, das kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, zumindest bei Fernsehsendungen keine Abnahme, also von denen, dann zitiert werden. In Pressemeldungen, also Zeitschriften etc. habe ich mir das mittlerweile zu eigen gemacht, dass da nichts abgedruckt werden darf, was ich nicht auch freigegeben habe fachlich. Aber in Fernsehsendungen ist das einfach nicht gang und gäbe und dann muss man einfach abwarten, was die dann draus machen. Und das finde ich schon schwierig, weil tatsächlich vieles dann aus dem Zusammenhang gerissen wird, bewusst oder unbewusst, das dann beim Zuschauer quasi in den falschen Hals gerät.
Ja, das hatte ich jetzt gerade auch. Also eigentlich genau aus solchen Gründen auch vermeide ich das Fernsehen in dem Sinne. Hatte ich aber jetzt auch, weil ich mal wo mitgemacht habe und man kommt dann halt in einem sehr langen Beitrag, in einer sehr langen Sendung vor. Und den wird dann sozusagen, ja, den haben wir auch noch gefragt. Also hat dann sozusagen, wird dann für einen seriösen Anstrich benutzt. Was dann aber gesagt wird, ist vielleicht gar nicht repräsentativ von dem, was man überhaupt denkt, beziehungsweise was man zu dem Thema eigentlich zu sagen hätte. Und ja, man gibt da letztendlich, manchmal wird es auch dann einfach aus dem Kontext gerissen, dann steht dann eine halbfalsche Aussage. Und das ist schon irgendwie ja nicht das beste System, dass man da gar nichts mehr sieht, wie das überhaupt im Kontext eingebunden ist. Ja, deswegen bin ich sehr froh, wenn Leute mir bei Instagram folgen, weil da sehen sie mich dann ungefiltert sozusagen. Ja. Da kann ich dann auch wirklich im Kontext alles erzählen. Und deswegen finde ich auch solche Formate hier immer ganz schön, wenn man das ein bisschen tiefer ausführen kann. Nicht nur in zwei Sätzen, die dann irgendwo eingespielt werden.
Ja, das kann ich ja ausschließen. Also wir werden das quasi ungeschnitten senden. Die kleinen Hüsterchen, genau. Die werdet ihr jetzt nicht hören, aber die nehme ich natürlich raus. Aber ansonsten bleibt alles drin, was gesagt wurde. Ja, Daniel, ich danke dir erstmal für diese Runde. Vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder, wenn es wieder spannende Themen gibt aus deinem Forschungsbereich. Mhm. Wir werden in Verbindung bleiben. Ich werde auch in die Shownotes deinen Instagram-Kanal natürlich verlinken. Dann können alle mal zuschauen und zuhören, was du so Aktuelles und weniger Aktuelles zu berichten hast. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude und viele neue Ideen für deine Forschungsarbeit.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal dann.
Ja, genau. Auf bald. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.